Wir freuen uns in dieser Abendstunde, dass der Herr uns noch solche Gnadenzeit schenkt, eine Bibelwoche durchzuführen. Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen, willkommen heißen, noch ganz besonders unseren lieben Bruder Thomas, der angereist ist und uns diese Tage, diese Abende dienen wird. Wir wollen darum bitten, dass der Herr Gnade schenkt, dass er dem lieben Bruder hilft und dass wir allesamt gesegnet werden in dieser Woche. Wir wollen zu Beginn noch aufstehen und beten. Wir nehmen Platz. Zwei Verse möchte ich zur Einleitung lesen, die uns gut bekannt sind, aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, die Verse 16 und 17. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Ihr Lieben, wir werden diese Tage, wie ich schon sagte, Gottes Wort hören. Und wir glauben, dass die ganze Bibel Gottes Wort ist. Und wir wollen darum bitten, dass der Herr uns hilft, dass dieses Wort Gottes, was lebendig und kräftig ist, auch das ausrichten möchte, wozu es gesandt ist, so wie es hier auch heißt, zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Möchte der Herr uns dazu viel Gnade schenken und ihm die Ehre dafür. Wer möchte noch beten? Wir geben noch mal Gelegenheit dazu.
Tolles Wort Gottes, du köstliches Gut, dich wir erheben mit freudigem Mut. Tausende Jahre bestehst du schon, trotz der Verfolgung, Verachtung und Tod. Tolles Wort Gottes, wie lachst du das Herz?
Gott, mein Gott, so wie ich dich in deinem Worte finde, so bist du recht ein Gott für mich, dein armes, schwaches Kind. Wie bin ich doch so herzlich froh, dass du kein anderer bist und dass mein Herz dich täglich so erkennt und auch genießt. Ich bin voll Sünde, du voll Gnad, ich arm und du so reich. Ich rat und hilflos, du hast Rat und Tat zugleich. Ich sehe ringsum und überwärts, da bist du fern und nah und lege still die Hand aufs Herz und fühl, du bist auch da. Wie ist's mir herzlich lieb und wert, dass du bist, der du bist und alles, was mein Herz begehrt, bei dir zu finden ist. Amen.
Gott ist ein
Es ist schön, dass wir eine Woche miteinander Gemeinschaft haben dürfen unter dem Buch der Richter. Ich soll mich ein bisschen vorstellen, wurde ich gebeten. Wie Sie merken an meiner Sprache, bin ich kein Schweizer, aber ich komme aus der Schweiz. Meine Frau ist Schweizerin. Ich bin Österreicher. Ich bin in Österreich zum Glauben gekommen. Bei uns in Österreich sind sehr wenige Christen gewesen damals. Ich lebte im Salzburger Land, mitten in den Bergen. und bin dort mit 17 Jahren zum Glauben gekommen. Es war ein langes Suchen. Es gab ja keine Christen oder fast keine Christen. Ich bin in einer Internatsschule aufgewachsen. Also meine Eltern gaben mich mit 10 Jahren in eine Internatsschule und dort hat sich ein Bibelkreis entwickelt. Damals war ich dann 16 Jahre etwa. Mein Freund und ich, wir wurden eingeladen in einen Bibelkreis von Schülern. Also 18-jährige Schüler haben die 17-jährigen Schüler eingeladen zum Bibellesen. Von diesen Schülern, wir waren etwa 6, von diesen Schülern war wahrscheinlich einer vielleicht wiedergeboren. Da bin ich mir gar nicht mehr sicher. Aber ich erinnere mich an diesen Tag sehr gut. Es war ein Abend, wir trafen uns in einem kleinen Zimmer in dem Internat und einer sagte, lesen wir den Jakobusbrief. Und dann haben wir den Jakobusbrief gelesen, von vorne bis hinten, ganz durchgelesen. Und nachdem wir das gelesen hatten, war es ganz still in dem Raum. Und einer sagte dann, gewaltig, das ist ein wichtiges, was wir jetzt gelesen haben, ist ein wichtiger Brief. Wir sollten den gemeinsam studieren. 18-jährige Burschen, 17-jährige, 18-jährige. Und von dem Tag an entstand dann ein kleiner Schülerbibelkreis in dem Internat. Und keiner von uns kannte sich recht gut aus in der Bibel. Einer davon war der Sohn eines Pfarrers, eines evangelischen Pfarrers. Die anderen waren Katholiken und Evangelische. Und der Herr führte es, dass wir einfach so begonnen haben, die Bibel zu lesen. Und dann der Herr führte einige andere Leute hinzu, die sich ein bisschen besser in der Bibel auskannten. Und so entstand dann ein sogenannter ökumenischer Bibelkreis von Katholiken und Protestanten, von denen wahrscheinlich kaum einer wiedergeboren war. Aber wir haben die Bibel gelesen. Und wir begannen dann auch jeden Morgen, ich begann dann jeden Morgen in der Bibel zu lesen, vor der Schule, mit meinem Freund zusammen. Und so haben wir mehr und mehr kennengelernt von der Bibel. Aber es dauerte lange, bis ich wirklich das Evangelium verstand, denn es hat mir niemand erklärt. Es gab da niemanden, der zu mir gekommen ist und gesagt hat, schau, so und so geht es. Ich dachte, ich bin ja sowieso Christ. Ich bin doch ohnehin als Christ geboren. Also ich wusste es nicht besser. Und eines Tages kam ein Missionar zu uns, ein Schweizer. Der hieß Mauerhofer. Und der hatte irgendwie von uns gehört und er dachte, das ist ein Kreis von Christen. Und er wollte uns einfach eine Bibelstunde halten. Er hat nicht gewusst, dass ganz wenige von uns wirklich das Evangelium überhaupt verstanden hatten. Aber der Herr hat ihn geführt und er hat uns erzählt, wie der Herr Jesus ihn geführt hat, als Missionar nach Österreich zu kommen. Und ich kann mich erinnern, als ich da das hörte, wie der erzählte von Jesus, von seiner Beziehung zu Jesus Christus, wie der Herr ihn persönlich geführt hat und gerufen hat, nach Österreich zu kommen. Ich war so tief beeindruckt und ich wollte unbedingt mit diesem Mann, ich wollte diesen Mann besser kennenlernen. Und dieser Mann hat uns gesagt, in den Ferien, wenn ihr keine Schule mehr habt, würde ich mich freuen, wenn jemand von euch zu mir kommt und mir hilft in meiner Missionsarbeit. Ich dachte, Missionsarbeit? Was muss man in Österreich noch missionieren? Sind doch alle Christen. Jedenfalls habe ich diesem Mann dann einen Brief geschrieben. Er wohnte etwa 60 Kilometer entfernt. Ich habe ihm einen Brief geschrieben. Ich möchte gerne mit ihm Kontakt haben und möchte ihm gerne helfen in den Ferien. Und in den Ferien, er schrieb mir dann zurück auf einen Brief und sagte, in den Ferien machen wir eine Zeltevangelisation und zwar in Zell am See. Und ich dachte, in Zell am See? Ich wohne in Zell am See. Das Internat war 20 Kilometer entfernt an einem anderen Ort. Und dann stellte sich heraus, dass das Zelt, die Zeltevangelisation, die war geplant, etwa 200 Meter hinter unserem Haus. Und ich habe mich dann sehr gefreut. Ich habe dann diese Woche mitgeholfen dort, die Leute einzuladen, zum Zelt zu kommen, zur Predigt des Evangeliums. Und dieser Bruder Mauerhofer, dieser Missionar, der hat mich dann einmal eines Tages gefragt, hat er gesagt, du Thomas, wann hast du dich eigentlich bekehrt? Und ich dachte, bekehrt? Was ist das? Ich kannte das Wort bekehrt gar nicht. Nie hat mir jemand erklärt, was Bekehrung heißt. Das Wort bekehrt, das war für mich ein Fremdwort. Und ich sagte, ich habe irgendwas gestottert und er merkte, dass ich da irgendwie noch nicht so recht Bescheid weiß. Ich habe dann das Buch gelesen, Jesus, unser Schicksal. Kennen Sie das? Jesus, unser Schicksal, von einem Pfarrer geschrieben namens Wilhelm Busch. Und in dieser Woche habe ich das gelesen. Und ich kann mich noch so gut erinnern, ich habe so mitten in dem Buch, hat der Herr mir Heilsgewissheit geschenkt. Mitten in dem Buch, da wurde das Evangelium richtig klar erklärt und wie man Heilsgewissheit haben kann. Und ich habe mich so danach gesehnt, ich möchte wissen, bin ich gerettet oder bin ich verloren? Ich hatte in der Evangelisation gehört, dass man sich bekehren muss und hin und her, aber ich dachte, ich bin ja ohnehin bekehrt. Ich bin ja ohnehin Christ, ja. So, ich bin ja seit ich geboren bin Christ. Und das war das Schwierigste für mich, zuzugeben, dass ich noch nicht Christ bin, obwohl ich christlich aufgewachsen bin. Das Evangelium, das ich gehört hatte in der Kirche, das war ein falsches Evangelium. Ich habe viel Verkehrtes gehört. Jedenfalls hat der Herr dann in meinem Leben etwas neu gemacht. Das war vor vielen Jahren, 38 Jahren. Und seither habe ich ganz viel in der Bibel gelesen. Ich wollte immer mehr, ich wollte immer die Bibel lesen. Ich wollte mehr und mehr wissen. Ich hatte gemerkt, andere Leute, die waren schon jünger als ich und kannten die Bibel besser als ich. Und habe viel in der Bibel gelesen. Und dann durfte ich mehr und mehr erkennen. Ich brauchte zwei Jahre, bis ich erkannte, dass ich mich taufen lassen muss. Über die Taufe hat auch niemand mit mir gesprochen. Und einmal hatte ich mit einem evangelischen Pfarrer gesprochen über das Thema und er sagte, du bist schon getauft. Ich war als Baby getauft. Ja, aber dann habe ich mehr und mehr die Bibel gelesen und auch mit anderen Leuten, mit der Zeit lernt man andere Christen kennen. Jedenfalls, bei uns gab es keine Gemeinde am Ort. Es gab nur diesen Schülerbibelkreis, von denen keiner so recht klar den Weg wusste, keiner die Bibel wirklich gut kannte. Jedenfalls in dieser Zeit hat der Herr dann angefangen, wunderbar zu wirken durch das Bibellesen. Und dann habe ich eine Gemeinde kennengelernt, da bin ich 65 Kilometer gefahren, am Samstagabend dorthin gefahren in die Jugendstunde, dann habe ich übernachtet irgendwo dort. Und am Sonntagmorgen in der Versammlung. Und auf diese Weise habe ich dann Gemeindeleben kennengelernt. In Österreich dürfen Sie sich nicht vorstellen, da gab es keine Gemeinden mit 200 Leuten. Nein, da waren 50 Leute und das war damals eine gute, große Gemeinde. Und es war nur eine Gemeinde, es waren zwei Gemeinden in einem Bereich von, auf der einen Seite 40 Kilometer und auf der anderen Seite mehr als 60 Kilometer, keine Gemeinden. Also, und die eine Gemeinde war eine Pfingstgemeinde, da wollte ich nicht hin. Und die andere Gemeinde war diese Gemeinde, wo dieser Missionar war. Und da haben wir dann Schritt für Schritt immer ein bisschen mehr kennengelernt vom Evangelium. Ich bin später in die Schweiz gegangen, habe dort studiert. Also an einer Bibel, also Theologie studiert, in einer bibeltreuen Ausbildungsstätte. Dann bin ich zurück aus der Schweiz wieder nach Österreich, nach 3 Jahren. Und dann wurde ich Hilfsarbeiter in einer Fabrik für Textildruckerei. Und das war ein großer eine große Abwechslung vom Studiumtisch zum Hilfsarbeiter. Eine große Beförderung. Jedenfalls, dort war ich 3 Jahre. Und dann habe ich ein weiteres Studium gemacht, habe Lehrer studiert, wurde Lehrer für Hauptschüler. Und nach dem Studium habe ich geheiratet, eine Schweizerin. Und unsere Wege haben uns dann 5 Jahre später dann in die Schweiz geführt. In der Schweiz wusste ich nicht recht, was ich tun soll. Unser Schwiegervater brauchte uns. In Österreich war ich Lehrer gewesen, aber in der Schweiz konnte ich nicht Lehrer sein, weil die Schweizer haben das nicht anerkannt, die österreichische Ausbildung zum Lehrer. Jedenfalls war ich dann noch einmal ein Jahr im Studium, habe noch einmal ein Jahr Theologie studiert und dann war ich Nachtwächter. Und mit der Zeit habe ich dann einen Bruder kennengelernt, der heißt Herbert Janssen. Der war eine Zeit lang Lehrer in der Ausbildungsstätte, wo ich war. Und später habe ich ihn aus den Augen verloren, aber dann habe ich ihn wieder getroffen. Und der Herr hat dann eine Zusammenarbeit geschenkt mit diesem Bruder. Seit 19 oder 18 Jahren arbeite ich mit ihm zusammen. Der Bruder ist jetzt 92 Jahre alt. Wir durften gemeinsam das Neue Testament übersetzen und auch einige Schriften herausgeben. Ja, und auf diese Weise kam ich dann auch mit Gemeinden in Deutschland in Kontakt, mit russlanddeutschen Gemeinden. Bin jetzt immer wieder unterwegs gewesen in verschiedenen Gemeinden hier in diesem Lande, aber auch in Rumänien. Da war ich etwa 30 Mal und etwa 12 Mal in der Ukraine und 8 Mal in Moldawien und 2 einmal in Russland und 1 mal in Kasachstan. So hat der Herr das so geführt, dass ich hier und dort das Wort Gottes weitergeben durfte. Meine Frau unterstützt mich sehr. Wir haben 4 Kinder. Wir haben sie adoptiert, 2 aus Rumänien, eine aus Österreich und einen aus der Schweiz. Wir sind also eine internationale Familie. Ja, jetzt habe ich Ihnen ein bisschen was erzählt von mir. Jetzt wissen Sie, wen Sie vor sich haben. Wollen wir uns dem Wort Gottes zuwenden? Das Buch der Richter. Das Buch der Richter. Das ist ein ganz aktuelles Buch. Und es ist gut, wenn wir es lesen, gemeinsam. Wenn man in der Bibel ein Buch liest, dann soll man den Schlüssel suchen. Der Schlüssel, es gibt so Schlüsselverse in der Bibel, die helfen einem zum Verständnis eines Buches. Der Schlüssel zu einem Haus, der hängt meistens an der Vordertür beim Haus oder er hängt an der Hintertür beim Haus oder es hängt vorne einer und hinten einer. Beim Richterbuch ist es so, da hängt der Schlüssel an der Hintertür. Lesen Sie mal den letzten Vers vom Richterbuch. Letzter Vers, das ist also Richter, Kapitel 21, Vers 25. In jenen Tagen war kein König in Israel, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Dieser Vers kommt öfters vor, oder so ein ähnlich klingender Vers kommt 4 Mal vor im Richterbuch. Und wenn sich ein Vers öfters wiederholt in einem Buch, dann wird er ziemlich wichtig sein. Zum Beispiel in Kapitel 17, Vers 6. Sie können nachschauen, in Kapitel 17, Vers 6, da steht, in jenen Tagen gab es keinen König in Israel, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Genau gleich wie der andere Vers, den ich vorher gelesen habe. Und dann noch einmal, in Kapitel 18, Vers 1. 18, Vers 1. In jenen Tagen gab es keinen König in Israel. Und in Kapitel 19, Vers 1, noch einmal. Kapitel 19, Vers 1. Und es geschah in jenen Tagen. Einen König gab es in jenen Tagen nicht in Israel. Es wird hier betont, das Buch der Richter steht zwischen Josua und 1. Samuel. Das kleine Buch Ruth ist auch noch dazwischen. Aber im Hebräischen, in der hebräischen Reihenfolge, also in der hebräischen Bibel, da steht Buch Josua, Buch Richter, 1. Samuel. Da steht das Buch Ruth nicht dabei. Da kommt das Buch Ruth ein bisschen später. Und das ist interessant. Das Buch Richter ist wie ein Übergang zwischen Josua und Samuel. Und was ist das Wichtige in diesem Buch? Warum gibt es dieses Buch Richter? Nun, wir müssen wissen, unter Mose und unter Josua, da war die Sache anders mit dem Volk Israel als unter den Richtern. Und im Buch Samuel wird die Sache wieder anders. Was war anders? Im Buch Samuel haben die Israeliten einen König bekommen. Dieser König hieß, wie hieß der König? Wisst ihr das? Ja? Saul hieß der König. Und vor dem Buch der Richter gab es keinen König und im Buch der Richter gab es auch keinen König. Aber vor dem Buch der Richter, da war das Buch, waren die 5 Bücher Mose und Josua. Und Mose und Josua waren ganz besondere Führer des Volkes. Sie waren aber keine Könige. Mose war kein König, Josua war kein König. Wer war König? Es war ganz klar. Bitte, wer war König? Weißt du das? Gott war König. Richtig. Und wenn Gott König ist, dann nennt man das mit einem Fremdwort Theokratie. Das klingt so wie Demokratie, aber ist keine Demokratie. Ist eine Theokratie. Theo heißt nämlich Gott und Kratie heißt herrschen. Das heißt, Gott herrscht. Also Büchern Mose und unter dem Buch Josua hat Gott im Volk geherrscht. Und der Mose und der Josua, die waren nur Führer, die aber immer im Hintergrund standen, hinter Gott. Die haben ganz viel gebetet. Der eigentliche Herr war Gott und Mose und Josua erhielten von Gott direkt die Weisungen, das heißt die Befehle, was sie tun sollten. Und sie erlebten die Wirklichkeit Gottes. Sie erlebten, dass Gott wirklich eingreift in die Geschichte. Und das ist eine sehr gute Sache. Wir heute, was haben wir eigentlich heute? Wir sagen vielleicht, heute haben wir Demokratie. Ja, in Deutschland. Aber ich meine nicht in Deutschland. Was haben wir in der Gemeinde? Haben wir da auch einen König? Also einen Menschen haben wir keinen König. Da gibt es verschiedene Brüder, die dienen, die helfen uns. Da gibt es Älteste und so weiter. Aber da gibt es keinen König. Aber es gibt doch einen König. Gott ist König, auch in der Gemeinde. Das heißt, wir haben hier eine Parallelität. Das ist so ähnlich in der Gemeinde wie damals von zur Zeit Josua und Mose. Gott ist König des Volkes. Der Herr Jesus Christus ist heute König seines Volkes. Aber im Buch der Richter, da haben wir eine ganz, ganz besondere Situation. Und um die geht es uns in dieser Woche. Im Buch der Richter, da wollten die Israeliten nicht mehr, dass Gott König sei. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Jeder hat getan, wie er für gut achtete. Und das ist nicht gut. Die Form ist geblieben, die Form, die äußere. Äußerlich hat sich nichts geändert, aber innerlich hat sich viel geändert. Der äußerlichen Form nach waren sie noch ein Gotteskönigtum. Gott herrschte nur der Form nach, aber in der Wirklichkeit war Gott nicht mehr König. Es war die äußere Form einer Frömmigkeit, aber die Kraft hat man verleugnet. Und wenn man Gott nicht mehr wirklich erlebt, Wenn man den übernatürlichen, unsichtbaren Gott nicht mehr wirklich erlebt, dann steht man in großer Gefahr. Was passiert dann? Dann lebt man nur noch so, weil die anderen es auch machen. Man lebt in Tradition, heißt das. Man lebt einfach so dahin. Weil man erlebt Gott nicht mehr persönlich. Aber das ist gerade das Wichtige. Wenn wir Christen, wenn wir mit dem Herrn Jesus Christus leben wollen, dann müssen wir lernen, mit einem unsichtbaren König zu leben. Passt gut auf, ein unsichtbarer König. Der Herr der Herrlichkeit, Jesus Christus, ist heute da, ist heute gegenwärtig. Und er ist ein unsichtbarer König. Und wir müssen lernen, wie man lebt in dieser Welt mit einem unsichtbaren König. Und der Herr gibt uns Hilfen. Die Bibel ist dazu geschrieben, dass wir lernen, wie man lebt mit einem unsichtbaren König. Und das Buch der Richter wird uns ganz viel Hilfen geben. Es wird uns aber auch Warnungen geben. Was passiert, wenn Gott nicht mehr König sein darf? Was passiert, was geschieht, wenn Gott nicht in unserem Leben König sein kann? Dann wollen wir meistens menschliche Könige. Aber die menschlichen Könige, die lösen nicht die Probleme. Wenn wir Gläubige, nicht direkt von dem Herrn abhängig bleiben, dann bleiben unsere Probleme. Dann gibt es viele Probleme und wir kommen nicht weiter. Und im Buch der Richter werden wir sehen, da gibt es ganz viele Probleme und wir kommen nicht und die kommen nicht weiter. Das Leben, das Heil in Jesus Christus besteht nicht einfach in irgendwelchen äußerlichen Einrichtungen. Vielleicht sagen Sie, ja, aber ich gehe in die Versammlung. Wir haben eine große Kirche, ein großes Haus, ein Bethaus und wir haben da Leute, die predigen und wir gehen in die Versammlung. Das genügt nicht. Man braucht eine persönliche Beziehung zu dem Herrn. Die Sache mit dem Herrn Jesus besteht darin, dass wir ganz persönlich den Herrn Jesus als König haben. Und wenn das nicht geschieht, dann gibt es das, was im Richterbuch steht. Es war kein König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Also in der Praxis war Gott nicht mehr König dieses Volkes. Jeder handelte, wie es ihm gut dünkte. Leider, und das muss ich jetzt sagen, Geschwister, leider haben wir heute in der Christenheit dieses ganz große Problem. Da geschieht so viel Aktivität und jeder tut irgendwie, wie er meint, dass es gut ist. Da gibt es erschreckende Parallelitäten zu dem Buch der Richter. Viele sind fleißig und tun ganz vieles, aber es geschieht nicht aus der persönlichen Beziehung zum Herrn Jesus heraus. Man programmiert und man hat viele Aktivitäten und man plant dieses und jenes, aber es ist nicht aus der Beziehung zum Herrn Jesus heraus. Und dann kann nicht das geschehen, was der Herr möchte. Jetzt, im Buch der Richter haben wir ganz viele Feinde. Wir werden lesen von den Mesopotamiern in Kapitel 3. In Kapitel 3 am Ende werden wir lesen von den Moabitern. In Kapitel 4 werden wir lesen von den Kanaanitern. In Kapitel 6 werden wir lesen von den Midianitern. In Kapitel 11 bis 13 werden wir lesen von den Ammonitern. Und in Kapitel 13, 14, 15, 16 werden wir lesen von den, was für Feinde gibt es noch? Der Simson, gegen wen hat er gekämpft? Philister, gegen die Philister. Also ihr merkt, es sind ganz viele verschiedene Feinde, gegen die das Volk Gottes zu kämpfen hatte. Haben wir auch Feinde? Oh, wir haben viele Feinde. Der Egoismus und die Ungeduld und der Zorn und der Ärger und die Unfreundlichkeit und die Faulheit und alles Mögliche. Es gibt so viele Feinde, die Unzucht und die schlechten Gedanken und der Streit, alles, es gibt so viele Feinde. Wir werden einiges lernen in diesem Buch, wie man mit den Feinden umgehen soll. Also wir müssen ganz gut aufpassen diese Woche. Ich freue mich so, dass junge Leute da sind. Ich freue mich über euch und über euch. Es ist so gut, dass wir was gemeinsam lernen können. Die Eltern dürfen auch zuhören. Gut. Lesen wir am Anfang Richter 1, Vers 1. Richter 1, Vers 1. Und es geschah nach dem Tod Josuas, da befragten die Söhne Israels den Herrn und sagten: Wer von uns soll zuerst gegen die Kanaaniter hinaufziehen, um gegen sie zu kämpfen? Also hier lesen wir, Josua war gestorben. Nun, der Josua, der war ein sehr wichtiger Mann gewesen für die Israeliten. Der Josua hatte nämlich das Volk Israel ins Land hineingeführt. Mose hat sie aus Ägypten herausgeführt. Der Mose hat sie noch durch den Jordan geführt. Nein, Mose hat sie nicht durch den Jordan geführt. Wer hat sie durch den Jordan geführt? Josua hat sie durch den Jordan geführt. Und Josua hat dann die Israeliten, nachdem sie durch den Jordan gezogen waren, da haben sie gegen Jericho gekämpft und gegen andere Städte. Und dann haben sie das ganze Land, hat Josua das ganze Land für Israel eingenommen. Josua und die Soldaten Israels, das ganze israelitische, also das ganze Palästina, sagen wir heute, das ganze Land Kanaan, hat er eingenommen. Und die Feinde mussten weg. Sie mussten aus ihren Häusern fliehen und die Israeliten konnten einziehen. Nur gab es da ein Problem. Die Israeliten, die waren so beschäftigt, die mussten ja überall die Kriege führen und die Soldaten waren sehr beschäftigt und die Frauen, die konnten nicht einfach jetzt hingehen und einfach in die Häuser einziehen. Es brauchte eine lange Zeit, bis die Israeliten dann auch wirklich überall die Städte bewohnen konnten. Das heißt, der Josua hat zwar die großen Kriege geführt und hat die Könige vertrieben und hat die großen Schlachten gekämpft, aber die Israeliten, jeder einzelne Stamm musste dann zurückkehren nach Gilgal, dort wo die Hauptversammlung war, und nach Silo und wo sie halt waren, und dann mussten sie von dort aus in die Städte ziehen, die Josua ihnen zugeteilt hat. Und dann konnten sie dort wohnen. Aber die Kanaaniter waren ja schlau. Sie sind zwar davongelaufen, ja, aber dann kamen sie wieder zurück. Jetzt mussten die Israeliten noch einmal, jeder einzelne Stamm für sich, musste die Kanaaniter noch mal rauswerfen. Aus den Ortschaften, wo sie sich wieder Platz gemacht haben. Ja, die kamen wieder zurück. Das heißt, die großen Kriege hat Josua geführt, aber die kleinen Kriege mussten die einzelnen Stämme führen. Und da war jetzt die Frage, wer soll zuerst hinaufziehen gegen die Kanaaniter, um gegen sie zu kämpfen? Und der Herr hat gesagt, Juda soll zuerst ziehen. Jeder einzelne Stamm, und Simeon hat Juda geholfen. So sind Simeon und Juda zusammen und haben gegen die Kanaaniter gekämpft, und zwar dort, wo das Stamm Juda seinen Platz hatte, wo sie dann ihre Städte beziehen konnten. Es gibt so Parallelen zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Wir haben auch einen Josua. Wir haben einen ganz großen Josua, der hat genau den gleichen Namen wie Josua. Nur der eine Name ist hebräisch und der andere Name ist griechisch. Wisst ihr, was Josua auf Griechisch heißt? Jesus. Josua heißt auf Griechisch Jesus. Das bedeutet, der Herr rettet. Und Josua im Alten Testament war so ähnlich wie Jesus im Neuen Testament. Josua hat große Kriege geführt, hat große Kämpfe geführt, hat den Feind besiegt. Und der Herr Jesus im Neuen Testament hat auch den Feind besiegt. Den großen Feind. Wer war der große Feind? Das weißt du. Das war der Teufel, den hat der Herr Jesus besiegt auf Golgatha. Und jetzt ist damit alles fertig? Können wir sagen, der Teufel ist besiegt? Wunderbar, wir können nur noch im Liegestuhl liegen und warten, bis wir in den Himmel kommen? Nein. Obwohl der Teufel besiegt ist, müssen wir in unserem Leben den Herrn Jesus annehmen und jetzt mit dem Herrn Jesus persönlich noch einmal kämpfen. Gegen was? Ja, gegen die Ungeduld und gegen den Feind, die Genusssucht und gegen den Stolz und gegen den Ärger und gegen den Ungehorsam und gegen die unreinen Gedanken und so weiter und so weiter. Das heißt, wir haben auch einen Kampf zu führen. Wir kämpfen genauso. Aber wir haben den Herrn Jesus auf unserer Seite. Die Israeliten mussten auch kämpfen. Und das Buch der Richter zeigt uns, wie zu kämpfen ist. Wer ist denn der Held des Buches? Wer ist der große Held im Buch der Richter? Ist das der Gideon oder der Simson? Wer ist der Held? Der Held, der starke Kämpfer im Buch der Richter. Es ist nicht Gideon und Simson und sonst wer. Der starke Held im Buch der Richter ist Gott selbst. Gott selbst hat immer wieder dem Volk geholfen, wenn es zu ihm gerufen hat. Wenn es ihnen schlecht gegangen ist, dann haben sie geschrien und gerufen, Herr, rette uns aus der Gefangenschaft unserer Feinde. Und der Herr ist gekommen und hat geholfen. Er ist der Befreier, der Erlöser. Aber leider, immer wieder sind die Israeliten dann in die Sünde gefallen, haben dann irgendwelche Götzen angebetet, haben die ungläubige Frauen geheiratet. Wisst ihr, ich weiß nicht, wer von uns jetzt wirklich mit dem Herrn Jesus lebt, aber von denen von unter uns, die mit dem Herrn Jesus leben, kann es sein, dass uns da kann es Zeiten geben, dass unser Herz kalt wird und dass unsere Liebe zum Herrn Jesus abkühlt. Und irgendwie gehen wir da nicht mehr so grad mit dem Herrn, sondern so auf der Seite. Das Herz weicht ab und dann bekriegen wir Schwierigkeiten und Schwierigkeiten und Schwierigkeiten, Probleme. Und irgendwie kann es sein, dass wir manchmal uns ganz elend fühlen, zum Verzweifeln elend fühlen. Und was machen wir dann? Dann denken wir dran, oh, es gibt ja noch einen unsichtbaren König, an den ich mich hätte wenden können. Und dann tun wir Buße, kommen wir zum Herrn Jesus und sagen, Herr, bitte vergib mir. Ich bin einen eigenen Weg gegangen. Und dann ruft der Herr uns das in Erinnerung, was der Herr Jesus alles getan hat für uns. Und wir lernen im Buch der Richter eine Lektion. Wie schlimm es mit dem Volk auch wird, wenn sie umkehren und zu Gott flehen und rufen, dann kommt Gott und hilft ihnen wieder aus der Patsche heraus. Darf ich mit euch was lesen im Kapitel 10? Wir lesen dann schon noch die anderen Sachen, aber ich möchte doch etwas lesen aus Kapitel 10. Da steht in Vers 10, Kapitel 10, Vers 10. Da steht, da schrien die Söhne Israels zu dem Herrn um Hilfe und sagten, wir haben gegen dich gesündigt, weil wir unseren Gott verlassen und den Baal gedient haben. Und der Herr sprach zu den Söhnen Israels, ist es nicht so, von den Ägyptern und von den Amoritern und von den Söhnen Ammon und von den Philistern und von den Sidoniern und von den Amalekitern und Maonitern, die euch quälten. Als ihr da zu mir gerufen habt, da habe ich euch aus ihrer Hand gerettet. Ihr aber, ihr habt mich verlassen und habt anderen Göttern gedient. Darum werde ich jetzt nicht weiterhin euch retten. Geht hin, schreit zu den Göttern um Hilfe, zu euren Götzen, die ihr euch erwählt habt. Sollen sie euch doch retten zur Zeit eurer Not. Da sagten die Söhne Israels zu dem Herrn, wir haben gesündigt. Tu du uns nach allem, was gut ist in deinen Augen. Nur errette uns doch am heutigen Tag. Und sie entfernten die fremden Götter aus ihrer Mitte und dienten dem Herrn. Da wurde seine Seele ungeduldig über das Elend Israels. Da konnte der Herr sich nicht mehr zurückhalten. Als er das gesehen hat, ach, schau, die demütigen sich. Und sie tun die Götter weg und sie dienen mir wieder. da wurde sein innerlich weich. Und was hat er gemacht? Hat ihnen wieder geholfen. Diese eine große Lektion lernen wir in diesem Buch. Wie schlimm es auch ist mit dem Volk, wenn sie umkehren, wenn sie zum Herrn rufen, wenn sie zeigen, dass sie es ernst meinen, dann greift der Herr wieder ein. Wenn wir eigene sündige Wege gehen, wird Gott unsere Wege nicht zulassen. Er wird uns Schwierigkeiten schicken. Er wird uns in große Schwierigkeiten, Elend bringen. Er wird uns irgendwas geben, dass es uns nicht gut geht. Warum? Er möchte, dass wir zu ihm rufen, zu dem unsichtbaren König. Und dann wird er uns helfen, dass wir Buße tun. Und dann wird er uns wiederherstellen. Und dann schickte Gott ihnen einen Richter, heißt es. Dann schickte Gott ihnen einen Helfer, einen Erlöser, einen Befreier. Und das war einmal der Gideon, ein anderes Mal war es der Jephtha, ein anderes Mal war es der Ehud und so weiter. Gott schickte ihnen einen Richter. Was war ein Richter? Ein Richter war ein Führer im Krieg. Einer, der vorangezogen ist im Krieg. Ein Lehrer, der ihnen beigebracht hat, wie man kämpft. Denjenigen, die kämpfen wollten, hat er das beigebracht. Und wir haben auch zu kämpfen. Unsere Front, gegen die wir kämpfen, ist unser eigenes Fleisch, die Welt rund um uns herum und der Satan. Wir haben eine dreifache Front. Das eigene Ego-Fleisch, dann die Welt um uns herum, die uns manchmal zur Sünde verführen möchte, und der Satan selbst. Wir haben also auch einen Kampf zu kämpfen, und deshalb ist das Buch der Richter so wichtig für uns. Jetzt möchte ich noch etwas sagen. Im Buch der Hebräer kommen die Richter vor. Im Buch der Hebräer gibt es ein Kapitel, da kommen ganz viele Leute vor, als Vorbilder aus dem Alten Testament, Zeugen, Helden des Glaubens. Weiß jemand, wo das steht? Von euch Jüngeren? Wo stehen im Neuen Testament die Glaubenshelden? Da heißt es immer durch Glauben, durch Glauben, durch Glauben, durch Glauben hat der und der. Weißt du das? Wo? Im Hebräerbrief, richtig. Im Kapitel 11, genau. Im Kapitel 11. Hebräer Kapitel 11. Dort lesen wir in Vers 31 etwas von den Richtern. Hebräer 11, Vers 31. Da heißt es, durch Glauben, nein, ist nicht 31, Entschuldigung, nächster Vers, danke, 32. Was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon und Barak und Simson und Jephtha und David und Samuel und den Propheten. Er sagt, oh, ich wüsste noch so viele Leute, über die ich erzählen könnte. Und dann führt er vier Richter auf. Barak, Gideon, Simson, Jephtha. Und diese vier Richter, die hier aufgeführt werden, also ich hätte sie nicht aufgeführt. Also wenn ich Gott gewesen wäre, hätte ich gesagt, Simson, oh nein, den streichen wir. Und Gideon, der hat gut angefangen, aber schlecht aufgehört, den streichen wir auch. Und Barak, das war doch der sich nicht getraut hat, sie in den Krieg zu führen, außer wenn eine Frau mit ihm zieht, die Deborah, den streichen wir auch. Und wer ist noch? Jephtha, der hat gegen die eigenen Brüder gekämpft, den streichen wir auch. Ich hätte gar keinen aufgeführt von den vier. Aber Gott hat sie aufgeführt. Gott hat diese vier Richter hingestellt als Glaubenshelden. Warum? Gott hat irgendetwas gefunden im Leben von diesen vier Richtern, das ihm gefallen hat. Wisst ihr, was es war? Ihr Glaube. Du sagst, ja, der Simson, wann hat der Simson geglaubt? Einmal hat er geglaubt. Oder mindestens einmal. Also einmal hat der Simson einen ganz, ganz großen Sieg errungen und Gott hat sich das notiert. Da musste er schnell notieren beim Simson, da könnte man schnell vergessen, weil der hat viele andere Sachen gemacht, wo man nicht aufschreiben kann. Aber das hat er sich notiert in sein Notizbuch. Und das hat er dann gesagt, das soll erwähnt werden. Der Simson hat eine Glaubenstat eine großartige Glaubenstat hatte gehabt. Könnt ihr euch erinnern, wie der Simson steht bei den zwei Säulen des Tempels der Philister? Und wie er sagt, Herr, gib mir noch einmal Kraft. Und der Herr sagt, okay, Simson, einmal noch, damit du so einen richtigen Sieg über die Philister haben kannst. Er hat Buße getan. Und weil er Buße getan hat und einmal noch geglaubt hat, hat sich Gott das notiert. Und er ist ein Held, ein Glaubensheld. Er wird notiert. Und bei den anderen war es auch so. Wisst ihr, so einen Gott brauche ich. So einen Gott brauche ich. Denn wenn ich mein Leben anschaue und dann überlege, was ich alles Mist gebaut habe, dann könnte ich auch verzagen. Aber dann lese ich das Buch der Richter und dann lese ich Hebräer 11, wie Gott diese Richter erwähnt in seinem Buch, im Hebräerbuch. Wenn Gott jetzt gerade den Bericht über mein Leben schreibt, dann wünsche ich, er möchte ebenso gnädig sein mit mir wie mit Simson. Ich brauche einen Gott, der bereit ist, die Schwachheiten meines Lebens zu übersehen, aber dort mit dem Vergrößerungsglas mein Leben anzuschauen und wo er ein Körtchen Glauben findet, dass sich das notiert. So einen Gott brauche ich, der bereit ist, die Dinge, wo ich nicht aus Glauben gehandelt habe, zu übersehen, aber die anderen Dinge, wo ich aus Glauben gehandelt habe, dass er die unterstreicht, dick unterstreicht. Gott ehrt den Glauben. Er schaut mein Leben an durch sein Vergrößerungsglas und dann notiert er sich, was er findet. Er vergisst nicht die Taten des Glaubens. Das ist eine große Ermutigung in meinem Leben gewesen und ist es immer noch. Gott vergisst kein Glas Wasser, das ich im Namen Jesu jemandem gegeben habe, der Durst gehabt hat. Nicht einmal ein Glas Wasser wird er vergessen. Gott vergisst nicht. So einen Gott brauche ich. Und deshalb ist das Buch der Richter so wichtig. Also die Stämme Israels müssen einzeln ins Land einziehen und müssen noch einmal erobern, was Josua, der große Josua, allgemein schon erobert hat. Sie müssen das jetzt für sich persönlich einnehmen. Bei uns ist das auch so. Der große Herr Jesus Christus hat für uns die großen Siege geschlagen. Und er hat uns versetzt in die Himmelswelt. Er hat dem Satan die Macht genommen. Dem, der die Macht über den Tod hat, hat er die Macht genommen. In 1. Johannes Kapitel 3, Vers 8 lesen wir, hierzu wurde der Sohn Gottes geoffenbart, damit er die Werke des Teufels auflöse. Der Herr Jesus hat die große Schlacht geschlagen. Und jetzt bin ich dran. Jetzt darf ich den Kampf führen auf der Grundlage dessen, was der Herr Jesus getan hat. Jetzt darf ich kämpfen mit dem Herrn. Also der Herr Jesus hat sich einmal selbst verleugnet. Der Herr Jesus ist ans Kreuz gegangen, hat sich selbst nicht geliebt, sondern er hat sich selbst hingegeben für uns. Und jetzt? Er hat den Sieg errungen. Und jetzt sagt er, jetzt machst du auch. Jetzt verleugne du dich selbst. Dein Kampf ist nur ein kleiner Kampf. Den großen Kampf habe ich gekämpft. Jetzt kämpf du den kleinen Kampf. Verleugne dich selbst. Ich werde da sein. Meine Kraft wird da sein. In Kolosser 3, Vers 5, möchte ich euch noch vorlesen. Da heißt es, tötet. Was? Wir sollen töten? Was müssen wir töten? Tötet eure Glieder, die auf der Erde sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust, Habsucht, die ist Götzendienst. Und um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Belügt einander nicht. da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und so weiter. Tötet. Hier haben wir die Feinde. Habt ihr gesehen? Hier sind die Feinde. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung. Oben Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust, Habsucht und so weiter. Hier sind die Feinde. Hier ist der Kampf. Hier ist der Kampf zu kämpfen. Das ist die zweite Etappe der Landnahme. Das ist also genau dieser Kampf, um den es bei uns geht. Also, noch einmal, Richter 1, Vers 1. Und es geschah nach dem Tod Josuas, da befragten die Söhne Israels den Herrn und sagten, wer von uns soll zuerst gegen die Kanaaniter hinaufziehen und gegen sie kämpfen? Und der Herr sprach, Juda soll hinaufziehen. Siehe, ich habe das Land in seine Hand gegeben. Und Juda sagte zu seinem Bruder Simeon, zieh mit mir hinauf in mein Los, dass wir gemeinsam gegen die Kanaaniter kämpfen, dann will auch ich mit dir ziehen in dein Los. Ja, und dann, Vers 4, und Juda zog hinauf, und der Herr gab die Kanaaniter und die Perisiter in ihre Hand, und sie schlugen sie bei Besek 10.000 Mann, und sie fanden den Adoni Besek in Besek und kämpften gegen ihn, das ist der König. Und sie schlugen die Kanaaniter und die Perisiter, und Adoni Besek floh, sie aber jagten ihm nach, packten ihn und hieben ihm die Daumen seiner Hände und die großen Zehen seiner Füße ab. Da sagte Adoni Besek, 70 Könige, denen die Daumen ihrer Hände und die großen Zehen ihrer Füße abgehauen waren, lasen Reste auf unter meinem Tisch. So wie ich getan habe, so hat Gott mir vergolten. Und sie brachten ihn nach Jerusalem, dort starb er. Jetzt haben sie einen großen Sieg errungen. Interessant, wie fängt das Buch der Richter an? Wie fängt es an? Mit Gebet. Mit Gebet. Herr, wer soll zuerst hinaufziehen? Das ist wunderbar. Die Israeliten beten. Ja, dann kann es nur gut gehen. Wenn die Israeliten beten, geht's gut. Warum? Weil Gott der unsichtbare König da ist und sie anerkennen, Gott ist König. Herr, führe uns, zeige uns, wo wir hinziehen müssen. Und sie machen es genauso, wie Gott ihnen sagt. Und sie bekommen einen Sieg. Dieser Adoni Besek, der bekommt seine Strafe. Warum bekommt er die Strafe? Warum wird ihm der Daumen und der Zehen weggenommen? Warum? Weil er 70 anderen Leuten die Daumen und die Zehen abgenommen hat. So wie du mir, so tue ich dir, sagt Gott. Wie du anderen getan hast, so soll dir es widerfahren. Das ist das Recht Gottes, das ist die Vergeltung Gottes, des gerechten Gottes. Der Adoni Besek, wisst ihr, was das heißt? Das ist der Blitz. Adoni Besek heißt der Herr des Blitzes. Er sagt, er ist stärker als der Blitz. Ja, so stark, er war nicht so stark. Gott hat ihn züchtigen müssen. Man erhält, was man anderen getan hat. Der Adoni Besek bekam, was er anderen getan hat. Die gerechte Strafe. Vers 8. Und die Söhne Judas kämpften um Jerusalem und nahmen es ein. Jerusalem war die Hauptstadt dort von den Kanaanitern dort. Die Söhne Judas kämpften um Jerusalem und nahmen es ein und schlugen es mit der Schärfe des Schwertes und die Stadt steckten sie in Brand. Danach zogen die Söhne Juda hinab, um gegen die Kanaaniter zu kämpfen, die das Gebirge und das Südland und die Niederung bewohnten. Und Juda ging gegen die Kanaaniter vor, die in Hebron wohnten. Der Name Hebrons war aber früher Kirjat Arba. Und sie schlugen Sheshai und Achiman und Talmai. Wisst ihr, was das für Leute waren? Das waren Riesen. In Hebron wohnten die Riesen. Riesengroße Leute. Ja, nicht 20 Meter groß, aber vielleicht 3 Meter groß. So wie der Goliath vielleicht. Und von dort ging er gegen die Bewohner von Debir vor. Der Name von Debir war früher Kirjat Sefer. Und Kaleb sagte, wer Kirjat Sefer schlägt und einnimmt, dem gebe ich meine Tochter Aksa zur Frau. Jetzt kommt eine schöne Geschichte. Jetzt kommt eine Liebesgeschichte. Ich mag diese Liebesgeschichten in der Bibel. Sehr schön. Der Kaleb, wer war der Kaleb? Kaleb war ein alter Mann, 85 Jahre alt. Und Kaleb war stark. Der war noch immer so stark wie früher. Kaleb wollte dem Herrn dienen. Kaleb war der Einzige neben Josua, der nicht von der ersten Generation gestorben ist in der Wüste. Kaleb war der Älteste neben Josua des ganzen Volkes. Das ganze Volk ist in der Wüste gestorben. Dass alle, die über 40 Jahre alt waren, sind gestorben. Jedenfalls die ältere Generation ist gestorben und Kaleb nicht. Kaleb war treu gewesen damals und Josua auch. Und der Kaleb und Josua stechen heraus im Buch Josua und auch hier im Buch Richter ist Kaleb immer noch frisch und er kämpft hier. Er sagt hier, wer Kirjat Sefer, diese Stadt, schlägt und es einnimmt, dem gebe ich meine Tochter Achsa zur Frau. Da nahm es Othniel ein, der Sohn des Kenas, der Bruder Kalebs, jünger als er, und er gab ihm seine Tochter Achsa zur Frau. Und es geschah, als sie herbeikam, da trieb sie ihn an, von ihrem Vater das Feld zu fordern, und sie sprang vom Esel und herab, da sagte Kaleb zu ihr, was hast du? Und sie sagte zu ihm, gib mir einen Segen, denn ein dürres Südland hast du mir gegeben. So gib mir auch Wasserquellen. Da gab ihr Kaleb die oberen Quellen und die unteren Quellen. Der Othniel hat eine gute Frau bekommen. Sie war aus gutem Hause, aus dem Hause Kaleb. Und Othniel wurde später der erste Richter. Othniel, werden wir da in Kapitel 3 lesen. Othniel war der erste von dieser Reihe von Richtern, die dann aufgeführt werden im Buch der Richter. Und der hatte eine gute Frau. Der erste Richter hat eine gute Frau. Merken wir uns das? Der erste Richter hat eine gute Frau. Der letzte Richter, was hat der für Frau gehabt? Oh, wer war der letzte Richter? Mit S beginnt er und mit I geht es weiter. Simson, genau. Simson, der hatte keine gute Frau. Was haben die Frauen? Der hatte mehrere Frauen, aber das waren nicht seine Frauen. Der hatte Probleme mit den Frauen. Der hat sich in Philisterinnen verliebt. Das ist keine gute Liebesgeschichte dort. Und die Frauen haben ihn gedrängt. Zeig mir, worin ist deine große Kraft? Die Frauen haben ihn gedrängt zum Schlechten, um ihn zu Fall zu bringen. Der Othniel hatte eine gute Frau. Und die spornte ihn an zum Guten. Und sie sagt, geh zum Papa und sag ihm, wir brauchen mehr von dem schönen Erbland. Wir brauchen auch Quellen für das Land. Es ist ein dürres Südland und gib uns auch Wasserquellen. Und hat sie ihn angetrieben im positiven Sinne. Sie hat ihn ermutigt. Geh zum Papa. Und er ist hingegangen zum Papa und er bekam, was er gebeten hatte. Othniel erwarb sich eine Stadt. Der war mächtig, hat gegen die Stadt gekämpft und mit der Stadt bekam er eine Frau, eine gute Frau. Und mit der Frau bekam er ein Erbland. Und mit dem Erbland bekam er dann auch Wasserquellen und einen Segen. Wer hat, dem wird gegeben. Wer nicht hat, dem wird auch das genommen, was er zu haben meinte. Bei Simson, wer nicht hat, dem wird auch das genommen, was er zu haben meinte. Bei Othniel, wer hat, dem wird gegeben. Wenn du nicht Fortschritte machst, dann machst du Rückschritte. Wenn du nicht Fortschritte machst, wirst du eines Tages merken, dass du Rückschritte gemacht hast. Das lernen wir bei Simson. Und bei Othniel, Fortschritte, weiter, mehr, mehr. Und im geistlichen Leben geht es auch so. Der Herr will, dass wir Fortschritte machen. Geh zu Gott ins Gebet, bete. Herr, mehre meine Grenzen. Im Buch Chroniker gab es einen Mann, der hieß Jaebetz. Und der Jaebetz, von dem heißt es, der betete und rief zu Gott, Herr, mehre meine Grenzen. Und was lesen wir dann? Und der Herr ließ kommen, was er bat. 1. Chroniker Kapitel 4, Vers 10, glaube ich. Ja, 1. Chroniker 4, Vers 9. Jaebetz. Ihr wisst ja, im Buch der Chroniker stehen nur Namen. Aber in Kapitel 4, Vers 9 hört er auf mit Namen. Da steht ein Satz. Und das ist über Jaebetz, weil der hat gebetet, Herr, mehre meine Grenzen. Genauso wie der Othniel von seiner Frau motiviert. Komm, bete, bitte den Vater, dass er dir mehr gibt. In unserem Leben ist es auch, soll das auch so sein. Herr, ich möchte mehr Geduld. Ich möchte mehr Freundlichkeit. Ich möchte mehr von deiner Art. Mehr, dass ich das auswirkt im Leben. Nicht mehr von Jesus. Mehr von Jesus braucht man nicht beten. Mehr von Jesus können wir gar nicht haben. Wir haben den ganzen Herrn Jesus. Mehr kann er uns nicht geben. Aber mehr von der Art in meinem Leben, dass sich das in meinem Leben auswirkt. Davon brauchen wir mehr. Ganz persönlich. Ja, wir müssen jetzt gleich Schluss machen. Geht es noch ein paar Minuten? 5? 6? Also, Vers 16. Und die Kinder des Kenites, des Schwagers Moses, waren mit den Kindern Juda aus der Palmenstadt heraufgezogen in die Wüste Juda, die im Süden von Arad liegt, und sie gingen hin und wohnten beim Volk. Und Juda, Vers 17, Juda zog mit seinem Bruder Simeon hin, und sie schlugen die Kanaaniter, die Zephat bewohnten, und sie vollstreckten an ihnen den Bann und gaben der Stadt den Namen Horma. Doch nahm Juda Gaza und sein Gebiet nicht in Besitz, ebenso Aschkelon und sein Gebiet, Ekron und sein Gebiet. Und der Herr war mit Juda und er nahm das Gebirge in Besitz. Aber die Bewohner der Ebene waren nicht zu vertreiben, weil sie eiserne Wagen hatten. Ach, Juda, jetzt kannst du die Feinde nicht vertreiben. Warum? Ja, die haben eiserne Wagen. Der arme Juda. Was soll man machen, wenn man an einen Feind stößt, der so stark ist, weil er eiserne Wagen hat? Was soll man machen? Ach, viele sagen, am besten aufgeben. Ist das die Art, die Gott von uns will? Wenn du einen Feind in dein Leben hast, der eiserne Wagen hat, gibst du einfach auf? Ein halber Sieg. Er konnte sie nicht vertreiben, obwohl der Herr mit ihm war. Das gibt's doch nicht. Wenn der Herr mit uns ist, dann kann man doch die Feinde vertreiben, auch die eiserne Wagen haben, oder? Wenn der Herr mit uns ist, können wir auch gegen Feinde angehen, die uns größer und stärker erscheinen, als wir denken. Es gibt Leute, die sagen, ach weißt du, ich bin ein ungeduldiger Mensch, aber ich bin halt so. Was heißt das? Das ist ein Feind mit eisernen Wagen. Den kann ich nicht besiegen, meine Ungeduld. Ich bin halt so. Also, aufgeben. Ist das die Art, wie wir kämpfen sollen? Wenn der Herr mit uns ist. Eiserne Wagen. Was war das wirkliche Problem? Was war das wirkliche Problem? In Josua, Kapitel 17, Vers 16 steht, die Söhne Josefs sagten, das Gebirge reicht für uns nicht aus und bei allen Kanaanitern, die im Flachland wohnen, sind eiserne Wagen. Bei denen in Bethshean und seinen Tochterstädten und bei denen in Tal Jezreel, Josua 17, Vers 17. Und Josua sagte zum Haus Josef, zu Ephraim und zu Manasse, du bist ein zahlreiches Volk und du hast eine große Kraft. Und du sollst nicht nur ein Los haben, sondern ein Gebirge soll dir zuteil werden. Es ist ja Wald, den kannst du roden. Und auch seine Ausläufer sollen dir gehören. Denn du wirst die Kanaaniter vertreiben, auch wenn sie eiserne Wagen haben. Also bitte, kann man jetzt Feinde mit eisernen Wagen vertreiben oder nicht? Du wirst die Kanaaniter vertreiben, auch wenn sie eiserne Wagen haben, auch wenn sie stark sind. Was war also das wirkliche Problem bei Juda? Er hätte schon können, aber er hat vergessen den unsichtbaren König. Er hat vergessen, dass der Herr der Herrlichkeit auf seiner Seite ist. Gibt es bei uns im Leben auch manchmal so? Solche Sachen? Dinge, wo du dir denkst, ich schaffe es nicht, ich komme nicht weiter. Gibt es das? Vergisst du den unsichtbaren König. Du wirst sie vertreiben, auch wenn sie eiserne Wagen haben. Es gibt einen Herrn, der ist viel stärker als die Kanaaniter mit den eisernen Wagen. Lass nicht die Siege der Vergangenheit in Vergessenheit geraten. Wenn der Herr mit mir ist, dann kann ich über Mauern springen, sagt David. Es ist der Herr, der durch mich das tun kann. Ja, die Feinde. Es ist schon interessant. Der Kaleb, Vers 20, sie gaben dem Kaleb Hebron, wie Mose geredet hatte, und er vertrieb daraus die drei Söhne Enaks. Der Kaleb, wie alt war der Kaleb? 85 Jahre. Und er bekommt die Stadt Hebron. Und wer war in Hebron? Die drei Söhne Enaks. Wie hießen sie? Der Achim, der Schar. Der Talmai, der Sheshai und der Ahiman. Die drei Söhne Enaks. Wer waren die drei Söhne Enaks? Das waren Enakiter. Und was waren Enakiter? Riesen. Der Kaleb, der 85 Jahre alt ist, der vertreibt drei Riesen und die waren noch mehrere Leute, die in Hebron wohnten. Der vertreibt die Feinde. Und Juda ist nicht in der Lage, die Kanaaniter zu vertreiben, weil sie eiserne Wagen haben. Was ist hier der Unterschied zu Juda? Das war ein Mann des Glaubens. Kaleb ist fähig, drei Riesen zu vertreiben, die größer und stärker sind als er. Er war 45 Jahre lang treu gewesen. Jetzt bekommt er die Ernte. Jetzt zeigt sich, was es heißt, mit Gott zu kämpfen. Aber die Söhne Benjamin vertrieben nicht die Jebusiter, Vers 21. Aber die Söhne Benjamin vertrieben nicht die Jebusiter, die Bewohner von Jerusalem. So blieben die Jebusiter bei den Söhnen Benjamin in Jerusalem wohnen bis auf diesen Tag. Haben wir nicht vorher gelesen, dass Juda und Simeon Jerusalem eroberten? Vorher, haben wir doch gerade gelesen. Die haben Jerusalem erobert. Und jetzt kommen die Söhne Benjamins und sie vertrieben nicht die Jebusiter, die in Jerusalem wohnten. Inzwischen waren die Jebusiter wieder zurückgekommen und haben Jerusalem wieder bewohnt. Und jetzt kommt Benjamin und steht da, oh, schon besetzt. Ja, und jetzt? Der kämpft nicht. Wenn wir auf Feinde stoßen, die nicht am ersten Tag gleich ausziehen, dann dürfen wir nicht aufgeben. Keine Kompromisse mit dem Feind. Nicht sagen, also gut, ihr Jebusiter, bleibt da wohnen und wir werden auch ein bisschen neben euch wohnen. So blieben die Jebusiter bei den Söhnen Benjamin in Jerusalem wohnen bis auf diesen Tag. Gott sagt, nein, das geht nicht, könnt ihr nicht machen. Die Feinde dürfen nicht bei euch nebeneinander wohnen. Die Feinde müssen, was hat Gott gesagt? Im Lande Kanaan müssen die Feinde ausgerottet werden. Die Feinde im Land müssen weg. Und in unserem Leben muss es auch so sein. Die Feinde in unserem Leben müssen weg. Und ich kann nicht sagen, ja, ich bin halt so und bin halt ein schlechter Charakter und ich bin ein zorniger Charakter. Das ist kein Grund. Möge der Herr uns viel Gnade schenken dazu. Und so sehen wir also, es ist nötig, dass wir dem Herrn vertrauen, um den Sieg zu erlangen. Und es ist nötig, dass wir die Sünde hassen, den Feind hassen, um den Sieg zu erlangen. Und es ist nötig, dass wir ganz radikal und entschlossen sind, den Feind auszumerzen. Vielleicht sagt einer, ja, aber mein Feind ist die Faulheit und ich bleibe immer liegen, wenn ich stille Zeit machen sollte am Morgen. Ich stehe nicht auf. Aber ich kann das nicht. Das ist genau das, was die Benjaminiter getan haben. Kompromiss mit dem Feind schließen. Gott sagt, nein, wir schließen keinen Kompromiss mit dem Feind. Wir schmeißen die Faulheit raus. Schmeißen ist österreichisch, Entschuldigung, das heißt werfen. Wir werfen den Feind hinaus. Also, werde nicht mutlos, wenn die Perisiter und die Kanaaniter und die Jebusiter wiederkommen. Schließ keinen Kompromiss. Schade für Benjamin. Benjamin tat nichts. Wir müssen hier schließen und morgen werden wir weiterfahren. Ich bin dankbar, wenn Sie beten für diese Abende, dass der Herr uns segnet und dass der Herr uns hilft, dass wir es uns einprägen und umsetzen in die Praxis. Wollen wir noch aufstehen zum Gebet? Das Gebet ist frei, ich werde dann schließen.
Das Leben fällt wie Gott. Doch Gottes Gnade.